NDR Info. Themen des Tages.
Mit Ulrike Heckmann, guten Abend. Der Auftakt der UN-Ozeankonferenz in Nizza, der Streit um Migrationspolitik in den USA und die Situation in L.A., der erneute Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine, die Forderung des NATO-Generalsekretärs nach einer 400%-Steigerung bei der NATO-Luftabwehr. Unter anderem dies erwartet Sie heute in diesen Themen des Tages. Mit einem dringenden Appell von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, die Weltmeere nicht zum, Zitat, wilden Westen verkommen zu lassen, hat in Nizza heute die internationale Ozeankonferenz begonnen, gemeinsam organisiert von Frankreich und Costa Rica. Rund 150 Staaten sind vertreten, darunter rund 50 Staats- und Regierungschefs. Für Frankreich sind besonders der Schutz der maritimen Biodiversität und der Kampf gegen illegale Fischerei und Plastikverschmutzung wichtige Themen der Konferenz. Unsere Korrespondentin Caroline Diller erzählt mir.
Überhitzt, überfischt, verschmutzt. Und trotzdem wird in der breiten Öffentlichkeit viel zu wenig über die Ozeane gesprochen, sagt Romain Troublet. Das sei das größte Problem. Romain Troublet ist Geschäftsführer von Tara Océan, einer französischen Stiftung, die sich für Meeresforschung und Meeresschutz einsetzt. Diese Konferenz zu haben, für die 50 Staatschefs und Minister aus gut 100 Ländern nach Nizza kommen, allein das ist schon ein Sieg, weil dann alle über die Meere reden, über die Probleme der Meere und darüber, wie wir die gemeinsam lösen können. Das allein sollte man nicht unterschätzen. Diese Sichtbarkeit allein reiche natürlich nicht aus. Wir müssen bei unseren Ambitionen für den Meeresschutz einen Gang hochschalten, auch was die Entwicklung internationaler Regeln betrifft. Für die Schifffahrt, die Artenvielfalt, Klimaschutz, Fischerei. Hier braucht es viel ehrgeizigere Ziele. Allerdings liegt rund die Hälfte der Weltmeere außerhalb nationaler Hoheitsbefugnisse, was vor allem für die Ausweisung von Schutzgebieten auf hoher See ein Problem ist. Das UN-Hochseeschutzabkommen von 2023 soll das ändern. Damit es in Kraft treten kann, müssen aber mindestens 60 Staaten den Text ratifizieren. Die französischen Gastgeber hatten gehofft, diese Zahl vor oder während der Konferenz in Nizza zu erreichen. Olivier Poivre d'Arvor. Er ist Frankreichs Botschafter für die Meere und Ozeane. Wir geben uns bis Mitte Dezember, sozusagen als Weihnachtsgeschenk für den Ozean. Endlich ein Vertrag, der illegale Fischerei verbieten soll, der es ermöglicht, Hochseemeeresschutzgebiete auszuweisen, der die genetischen Ressourcen des Meeres gerecht verteilen soll. Das UN-Hochseeschutzabkommen gilt als wichtige Grundlage für viele Ziele, die schon vereinbart sind, deren Umsetzung aber hakt. Etwa bis 2030 insgesamt 30% der Weltmeere als Schutzgebiete auszuweisen. Aktuell sind es rund 8%. Kurz vor der Ozeankonferenz haben mehr als 2000 Wissenschaftler Empfehlungen erarbeitet, die in die politischen Entscheidungsprozesse einfließen sollen. Das sagt François Houllier, Präsident des französischen Meeresforschungsinstituts IFREMER.
La présence de 2200 scientifiques à Nice est une forme de
Die Präsenz der Wissenschaftler in Nizza soll eine Art freundschaftlichen Druck aufbauen. Diese 2000 Wissenschaftler stehen ja auch in Kontakt mit den Delegationen ihrer jeweiligen Länder und können dort weitergeben, was wir auf unserem Kongress erarbeitet haben. Diesen gemeinsamen Druck konnten wir in der Form nie zuvor ausüben. Umweltschutzorganisationen haben schon vor Beginn kritisiert, dass der Konferenz die Ambitionen fehlen. Romain Troublet von Tara Océan verfolgt einen pragmatischen Ansatz. Er versucht, allzu große Erwartungen an die Konferenz zu bremsen. Nizza sei nicht das Format, um neue, bindende Verträge zu vereinbaren. Es gehe vielmehr darum, die teilnehmenden Staaten zu eigenen Verpflichtungen zu motivieren. Es ist ein Diskussionsformat zu den UN-Zielen der nachhaltigen Entwicklung. Es geht darum, was Staaten tun sollten. Nizza ist da, damit unterschiedliche Akteure sich eigene verbindliche Ziele setzen, also zum Beispiel auch Unternehmen der Meereswirtschaft und nicht nur Staaten. Für Troublet wäre Nizza ein Erfolg. Erfolg, wenn möglichst viele Staaten dort ambitionierte Aktionspläne festschreiben. Sich etwa dazu bekennen, die weltweite Plastikproduktion zurückzufahren oder sich einem Moratorium für den umstrittenen Tiefseebergbau anschließen. Aber
il faut pas attendre le grand soir de l'océan, ça n'arrivera pas à Nice.
Nizza allein bringe keine Trendwende für den Ozean. Denn die eigentliche Arbeit beginnt danach, wenn die teilnehmenden Staaten ihre Engagements auch in Politik umsetzen müssen.
Soweit der Bericht unserer Korrespondentin Caroline Diller. Für die Bundesregierung nimmt der neue Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD an der Ozeankonferenz teil. Er bezeichnete den Schutz der Ozeane heute im Interview mit NDR Info als zentralen Punkt seiner Amtszeit. Doch das gehe nur international. Er hoffe, dass es in Nizza gelingt, mehr Länder gewinnen zu können, nicht nur für das Plastikabkommen, das im August begonnen werden soll, sondern auch für das internationale Hochseeabkommen zur Errichtung von Schutzgebieten auf hoher See, die bislang weitgehend rechtsfreier Raum waren. Frankreichs Präsident Macron zufolge ist die Ratifizierung dieses Hochseeabkommens in Sicht. 15 weitere Staaten hätten sich dazu verpflichtet, so Macron heute zum Auftakt in Nizza. Damit sei die Schwelle von 60 Ländern erreicht, damit das Abkommen in Kraft treten könne. Mit Blick auf den Tiefseebergbau in internationalen Gewässern und die Pläne des US-Präsidenten, den per Dekret voranzutreiben, forderte der deutsche Umweltminister Schneider auf NDR Info, die USA wieder mit an den Tisch zu holen.
Die Tiefsee ist ganz, ganz wenig erforscht. Das ist das Wenigste, was wir eigentlich von der Erde kennen. Und die Auswirkungen sind quasi nicht vorhersehbar. Wenn man vielen Meter, tausend Metern Tiefe beginnt, das System auszuschlachten, hat das Veränderungen für das Ökosystem zur Folge. Und das wollen wir nicht im Schein des Nichtswissens tun oder nur des schnöden Mammons, sondern im Schein dessen, was tatsächlich dort los ist. Und deswegen investiert kaum ein Land so viel in die Erforschung der Meere wie die Bundesrepublik Deutschland. Und wir möchten, dass es eine vorsorgliche Pause gibt beim Tiefseebergbau, dass solange wir nicht mehr wissen, was die Erde dort im Innersten zusammenhält oder die Ozeane, dass dann kein Raubbau stattfindet. Und dafür werbe ich gemeinsam mit den Franzosen, aber auch den Außenminister Costa Rica. Und ich hoffe, dass sich noch mehr Länder dem Ganzen anschließen werden.
In einer von Deutschland in Nizza mit unterzeichneten Erklärung von 33 Staaten heißt es, die Mineralien, die sich auf dem Meeresboden außerhalb der nationalen Gewässer befinden, seien gemeinsames Erbe der Menschheit. Während Gastgeber Frankreich für ein komplettes Verbot des Tiefseebergbaus eintritt, fordert Deutschland allerdings lediglich eine vorsorgliche Pause. Der Druck zur Rohstoffnutzung in der internationalen Tiefsee wachse. Deshalb müssten in den kommenden Jahren strenge Umweltstandards als Teil des Abbaugesetzes, des sogenannten Mining Codes, verhandelt werden, so Bundesumweltminister Schneider heute in seiner Auftaktrede auf dem deutschen Forschungsschiff Meteor in Nizza. Auf NDR Info angesprochen auf die Situation in Nord- und Ostsee räumte Schneider allerdings ebenfalls Handlungsbedarf ein, auch für Deutschland.
Wir haben es mit zwei Meeren, also der Ostsee und der Nordsee, zu tun, die stark befahren sind, die stark genutzt werden, wo wir nochmal zusätzliche Nutzung über die Offshore-Windenergie zum Beispiel reingeben und die auch noch militärisch, wenn Sie an die Ostsee denken, auch noch unter starkem Druck derzeit sind. Und deswegen müssen wir die Gewässer stärker schützen, Fanggebiete, aber vor allen Dingen auch den Meeresnaturschutzfonds, den wir neu aufgelegt haben, noch stärken. Das heißt, Gebiete, wir haben ja über die Offshore-Windenergie große Einnahmen, über 10 Milliarden Euro, und 5% der Einnahmen gehen in die Meeresnaturschutz. Das gibt es sonst noch nirgendwo auf der Welt. Und wir müssen sehr pfleglich mit unseren beiden Seen umgehen und auch die Munition, die dort aus dem Zweiten Weltkrieg liegt, rausholen und sie bergen. Das ist eine der Aufgaben, die ich in dieser Legislatur auch habe, und wir werden dann vor Kiel mit beginnen.
Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD heute auf NDR Info. Bei der UN-Ozeankonferenz in Nizza wird also vor allem für politische Entscheidungen geworben, auch zur Reduktion der Plastikverschmutzung in den Weltmeeren, wir haben es vorhin gehört. Einen technischen Beitrag dazu leisten könnte eine Entdeckung, die ein Forschungsteam an der Universität in Sydney in Australien gemacht hat. Offenbar können Wasserpilze beim Kampf gegen Plastikmüll eine große Hilfe sein, weil sie Plastikreste im Meer zersetzen können. Aus dem ID-Studio Singapur erzählt Florian Bartmeier.
Mit Schutzbrille und Gummihandschuhen ausgerüstet, schwenkt Efak Ali Noman Mohammed ein Reagenzglas vor ihren Augen hin und her. Die Forschungsassistentin an der Universität Sydney schaut sich weiße, kirschgroße Wasserpilze an, die sonst im Meer vorkommen. Die Pilze haben besser und schneller geschafft, was Menschen und Maschinen seit Jahrzehnten an ihre Grenzen bringt, Plastik zu zersetzen, insbesondere hartnäckige Kunststoffvarianten.
Das ist der neue Pilz, den wir aus dem Meer isoliert haben. An diesem Pilz arbeiten wir und das Ergebnis ist vielversprechend. Wir nutzen ihn, um den Kunststoff Polypropylen abzubauen.
Die Pilze produzieren leistungsstarke Enzyme. Diese zersetzen Plastik in einfachere Moleküle und die werden dann von den Pilzzellen aufgenommen. So erklärt es Ali Abbas, Professor für Chemieingenieurwesen an der Universität Sydney.
The fungi produce enzymes that naturally break down materials like plastics.
Wir behandeln diese Kunststoffe leicht, bevor wir sie an die Pilze verfüttern, um die natürliche Verwitterung von Plastik nachzuahmen. Wie wir alle wissen, finden wir Plastik mittlerweile in vielen Bereichen in der Umwelt. Unser Verfahren verknüpft die Behandlungsschritte mit den biologischen Schritten. Und mit dieser Methode können wir die Abbaurate optimieren. Polypropylen wird in allen möglichen Alltagsprodukten verwendet, von Lebensmittelverpackungen und Flaschenverschlüssen bis hin zu Autoteilen und Kleiderbügeln. Aufgrund seiner chemischen Struktur ist es jedoch schwierig zu recyceln. Die Pilze könnten dabei helfen. Der Prozess ist weniger energieintensiv und auch nicht so teuer. Allerdings,
it is not the silver bullet.
Es ist kein Allheilmittel. Es ist Teil einer Lösung, mit dem wir das Plastikproblem angehen müssen. Es gibt noch weitere, wichtigere Schritte, die wir als Gesellschaft unternehmen müssen. Darunter die Entwicklung neuer Produkte im Vorfeld, die Neugestaltung, Wiederaufbereitung und die Wiederverwendung.
And remanufacturing, reuse.
Das Team der Uni Sydney berät jetzt Investoren und Branchenvertreter, wie sie die Pilze auch kommerziell nutzen und systematisch einsetzen könnten. Doch auch wenn die Entdeckung für die Forschenden ein großer Schritt im Kampf gegen Kunststoffreste bedeutet, aus ihrer Sicht wäre der einfachste und beste Weg, Plastikabfälle von vornherein so gut es geht zu vermeiden.
Florian Barth berichtete. Die Proteste in den USA gegen die Abschiebung von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung sorgen weiter für Schlagzeilen. Auch in San Francisco ist es Medienberichten zufolge dabei zu Ausschreitungen gekommen. Etwa 60 Personen seien nach einer zunächst friedlich verlaufenden Demonstration vor einem Gebäude der US-Einwanderungsbehörde festgenommen worden, berichtete der örtliche CNN-Tochtersender. In Los Angeles sind neben der Polizei inzwischen auch Soldaten der Nationalgarde im Einsatz und der Streit um die Migrationspolitik droht zu einer politischen Machtprobe zu eskalieren. Andreas Hein.
Inzwischen gilt in Downtown ein Versammlungsverbot. Einige Straßen sind dort gesperrt. An verschiedenen Stellen wurden gepanzerte Polizeifahrzeuge positioniert. Bis in die Nachtstunden hinein zogen sich die Proteste. Der Polizeichef hatte von teils professionellen Protestlern gesprochen, also solchen, die nur auf Gewalt und Zerstörung aus sind. In den Morgenstunden wurden weitere Schäden sichtbar. Verschmierte oder eingeschlagene Schaufenster, auch auf Plünderer von einem Telefonladen oder einem Sportgeschäft, mussten Polizeikräfte vor Ort reagieren. Allein bei den Protesten gestern wurden mehr als 40 gewaltsame Demonstranten festgenommen, teilte die Polizei mit. Viele von ihnen, weil sie einen Highway blockiert hatten. Außerdem gab es Verletzte, allein 3 Polizisten mussten behandelt werden. Von Seiten der Demonstranten wurden immer wieder Feuerwerkskörper abgefeuert. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Gummigeschossen. Davon wurde wohl auch eine Journalistin getroffen, sie blieb aber unverletzt. Ein Pressefotograf wurde am Bein getroffen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Proteste spielen sich in einem relativ kleinen Gebiet von Los Angeles ab und sind nicht flächendeckend. Sie richten sich gegen die Einwanderungspolitik und die Tatsache, dass die Einwanderungsbehörde ICE in Razzien gegen illegale Einwanderer vorgeht. Dass Präsident Trump Soldaten der Nationalgarde geschickt hat, dagegen wehrt sich Kaliforniens Gouverneur Newsom heftig. Er will gerichtlich dagegen vorgehen, weil es über seinen Kopf hinweg entschieden worden ist. Newsom ist davon überzeugt, dass das Entsenden der Nationalgarde die Situation nur noch weiter anheizt. Trump reagierte darauf mit einer Ankündigung, im Zweifelsfalle weitere Soldaten hinterherzuschicken.
Eine Woche nach den Waffenruhegesprächen in Istanbul hat Russland die Ukraine nach Angaben aus Kiew in der vergangenen Nacht mit dem größten nächtlichen Drohnenangriff seit Kriegsbeginn überzogen. Das Gebiet der Ukraine sei mit 479 Drohnen sowie zusätzlich mit 20 Marschflugkörpern angegriffen worden, erklärte die ukrainische Luftwaffe heute. Gestern drang die russische Armee zudem eigenen Angaben zufolge erstmals seit Kriegsbeginn mit Bodentruppen in die ukrainische Region Dnipropetrovsk vor. Heute allerdings hat auch der in Istanbul vereinbarte Austausch von Kriegsgefangenen begonnen. Aus Kiew dazu unsere Korrespondentin Rebecca Barth.
Unsere Leute sind zu Hause, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X und veröffentlicht Bilder, die die ausgemergelten ukrainischen Männer zeigen, die Russland heute aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat. Der in Istanbul vereinbarte Austausch werde in den kommenden Tagen fortgesetzt, betont Zelensky, und der Prozess sei kompliziert. Heute seien junge Soldaten bis 25 Jahren ausgetauscht worden, gibt der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte an. In den kommenden Tagen sollen schwerverletzte und schwerkranke Kriegsgefangene folgen. Wie viele ukrainische Soldaten heute in ihre Heimat zurückkehren konnten, ist nach aktuellen Informationen nicht bekannt. Die Zurückgekehrten würden mit allem versorgt, was sie bräuchten, gibt der Koordinierungsstab für Kriegsgefangene an. Darunter die Wiederherstellung ihrer Papiere, die Zahlung ihres Gehalts für die gesamte Zeit der Gefangenschaft sowie medizinische Rehabilitation.
Bei seinem Besuch in London hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte eine massive Aufrüstung der Luftverteidigung gefordert. Wir sehen in der Ukraine, wie Russland Terror aus der Luft verbreitet, so Rutte wörtlich. Daher werden wir den Schutzschild für unseren Luftraum verstärken. Die Luft- und Raketenabwehr der NATO brauche eine Verbesserung um 400%, so Rutte. Aus London dazu unsere Korrespondentin Franziska Hoppen.
Die NATO brauche nichts Geringeres als einen Quantensprung in ihrer gemeinsamen Verteidigung, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte in London. Also einen großen Fortschritt in kurzer Zeit.
The fact is, we need a quantum leap in our collective defense.
Konkret benötige das NATO-Bündnis für eine glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung vor allem eine Verbesserung der Luft- und Raketenabwehr, und zwar um 400%.
We need a 400% increase in air and missile defense.
Zur Erklärung sagte Rutte, dass in der Ukraine deutlich werde, wie Russland Terror aus der Luft verbreite. Deshalb werde die NATO den Schutzschild für ihren Luftraum verstärken. Seit Kriegsbeginn vor 3 Jahren überzieht Russland die Ukraine immer wieder mit schweren Luftangriffen. Und Rutte betonte auch:
Russia is reconstituting its forces with Chinese technology and producing more weapons faster than we thought.
Russland frische seine Truppen mit Hilfe chinesischer Technologien auf, produziere neue Waffen schneller als gedacht. Die NATO müsse auch ihre sogenannten Unterstützungsfähigkeiten wie Logistik, Transport und medizinische Unterstützung verdoppeln. Und es seien tausende zusätzliche Panzerfahrzeuge und Kampfpanzer sowie Millionen zusätzlicher Artilleriegeschosse nötig.
Our militaries also need thousands more armored vehicles and tanks. Millions more artillery shells.
Vor wenigen Tagen hatte die NATO in Brüssel ein riesiges Aufrüstungsprogramm beschlossen, das größte seit Jahrzehnten. Rutte sagte, er erwarte, dass sich die Mitglieder beim Gipfeltreffen gegen Ende des Monats verpflichten werden, künftig 3,5% ihres Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. Hinzu kämen noch einmal 1,5% des Bruttoinlandsproduktes für verteidigungsbezogene Ausgaben wie für den Ausbau von Brücken, Flugplätzen oder Häfen. Dieses Ziel entspricht den Forderungen von US-Präsident Donald Trump, der die NATO-Mitgliedstaaten gedrängt hatte, ihre Verteidigungsaufgaben auf 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Rutte betonte, Hoffnung sei keine Strategie, sondern:
We will build a better NATO. One that is stronger, fairer and more lethal.
Man werde eine bessere NATO bilden, die stärker, fairer und, so Rutte wörtlich, tödlicher sei.
Heute, vor einem Jahr, am 9. Juni, haben die Menschen in der EU ein neues Parlament gewählt. Was hat sich seither verändert? Die konservativen Parteien hatten zugelegt, die Grünen verloren, und das hat sich bemerkbar gemacht bei den Themen. Das Verbrenner aus steht, so wie es geplant war, wieder zur Disposition. Der Umweltschutz ist insgesamt nach hinten gerutscht und der Ton in den Debatten ist deutlich schärfer geworden, wie unsere Korrespondentin Sabrina Fritz berichtet.
Vor dem Europaparlament in Brüssel hat sich eine kleine Gruppe Bulgaren versammelt. Sie protestieren dagegen, dass das Land jetzt den Euro bekommt.
Viele Dinge in der Europäischen Union sind nicht okay, weil Menschen in Brüssel Entscheidungen treffen über die gesamte Gemeinschaft.
Die Gegner einer europäischen Gemeinschaft sind seit der letzten Wahl stärker geworden. Die meisten Stimmen haben allerdings die Konservativen bekommen, angeführt von dem deutschen CSU-Mann Manfred Weber.
Und das heißt, unsere Themen, der Kampf gegen illegale Migration, die Frage Sicherheit auf dem Kontinent, vor allem angesichts der russischen Bedrohung, und die Fragestellung Wettbewerbsfähigkeit sind heute top auf der Agenda, an der Spitze der Agenda, weil die Menschen es so entschieden haben.
Vor ein paar Jahren standen noch Umweltschutz, Müllvermeidung und Elektromobilität ganz oben auf der Agenda der Abgeordneten. Das Verbrenneraus will Manfred Weber allerdings wieder abschaffen.
Ja, wir wollen ab 2035 keine Autos mehr zulassen, die Klimagase emittieren, also Klimaschutz umsetzen. Aber bitte den Weg dorthin, wie wir das erreichen, den muss der Techniker, den muss der Ingenieur, den muss der Verbraucher, den muss der Markt entscheiden und nicht die Politik. Deswegen wird das Verbrenneraus zurückgenommen werden.
Dafür braucht er aber entweder die Stimmen der Rechtspopulisten oder der SPD und den Grünen. Katharina Barley ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments und seit vielen Jahren EU-Abgeordnete für die SPD. Sie hält den Schlingerkurs beim Auto für falsch.
Was die Industrie braucht, ist Verlässlichkeit. Und deswegen ist dieses Rein-Raus-Rein-Raus schlecht.
Das Europaparlament stimmt über die Gesetze ab, die von der EU-Kommission oder den Mitgliedstaaten vorgeschlagen werden. In den vergangenen Jahren waren es große Themen wie die Änderung bei der Migration, die Kontrolle von KI-Programmen oder das Lieferkettengesetz. Aber auch um kleinere Veränderungen hat sich die EU gekümmert, wie ein einheitliches Ladekabel oder das Recht auf Reparatur. Beim großen Thema Sicherheit und Verteidigung hat die EU kaum etwas zu bestimmen. Das ist nach wie vor Sache der Mitgliedsländer. Katharina Barley sieht als großes Zukunftsthema deshalb die Kontrolle der Tech-Konzerne.
Und da haben wir als Europäische Union eben einen anderen Ansatz als alle anderen Regionen in dieser Welt. Nämlich, dass wir sagen, hier ist nicht Wild West und es ist auch keine staatliche Spielwiese wie in Russland oder in China, sondern das hier ist ein Raum, genauso wie die Gesellschaft auch, in dem wir uns frei bewegen wollen, aber der Regeln braucht.
Auch dank Social Media haben bei der Europawahl vor einem Jahr die rechten Parteien deutlich zugelegt. Aus Deutschland hat die AfD 15 Abgeordnete geschickt, 6 mehr als zuvor. Diese EU-Gegner hätten auch den Ton im Parlament verändert, sagt Fraktionschef Manfred Weber.
Wir erleben in allen Gesellschaften der Europäischen Union, schauen wir nach Rumänien, jetzt nach Polen, die Entscheidungen dort, eine tiefe Spaltung der Gesellschaften. Sollen wir den Weg Richtung Partnerschaft weitergehen oder ziehen wir uns zurück ins Nationale, ins Egoistische? Und das spüren wir auch im Europaparlament.
Da es im EU-Parlament keine 5%-Hürde gibt, können auch Kleinstparteien einen Sitz ergattern. Eine davon ist die Partei. Sibylle Berg ist Schriftstellerin und vertritt die Partei nun seit einem Jahr im EU-Parlament. Was ist Ihre Erfahrung als EU-Neuling?
Wirklich, ich habe das Gefühl, dass die wenigsten Menschen, die dort eigentlich die Bürgerinnen ihrer Länder vertreten oder die Bürgerinnen Europas, dass die einen großen Kontakt zu den Bürgerinnen Europas haben.
Diese Bürgerinnen und Bürger wurden gerade befragt, ob sie der EU vertrauen. 52% haben mit Ja geantwortet. Das ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein guter Wert. Knapp die Hälfte der Menschen in den 27 Ländern hat dieses Vertrauen allerdings nicht.
Soweit der Bericht aus Brüssel. Das French Open-Finale der Tennisprofis war gestern ein Endspiel für die Geschichtsbücher. Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hätte daran gerne mitgewirkt. Der 28-Jährige hat es aber nur bis ins Viertelfinale von Paris geschafft. Ina Kast.
Genau so ist es. Im Finale standen stattdessen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die sich 5,5 Stunden lang duelliert haben. So lange hat noch kein Finale in Paris gedauert. Am Ende siegte der Spanier Alcaraz. Alexander Zverev muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Mit der Enttäuschung von Paris im Gepäck ist er nach Stuttgart gereist, um dort in dieser und der kommenden Woche am Turnier auf Rasen teilzunehmen. Wie er sich dort heute präsentiert hat, verrät uns Stefan Kersthold.
Die deutsche Nummer 1 blickte bei der Pressekonferenz in Stuttgart zunächst noch einmal zurück auf sein Viertelfinalaus bei den French Open in Paris.
Ich habe gegen Djokovic verloren, nicht gegen Hans-Peter, der 250 in der Welt steht. Ne? Klar, bitter für mich aus. Ich wollte natürlich die French Open unbedingt gewinnen. Ich wollte auch weit, weit kommen. Aber es ist halt so passiert, wie es ist. Und wir werden auch weiter schauen, wie wir ja, mein Spiel verbessern können.
In Stuttgart geht Alexander Zverev zum ersten Mal seit 2019 an den Start.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte natürlich sofort gutes Tennis spielen. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Trainingstage. Ich habe noch nicht einmal trainiert auf Rasen. Aber ja, mal schauen. Also ich meine, das letzte Mal war es vor 6 Jahren, dass ich hier war. Ich glaube, die Vorfreude ist auch groß bei den Fans und wird hoffentlich eine schöne Woche werden.
Zverev wird am Donnerstag ins Turnier einsteigen und trifft dann auf den Sieger des Duells zwischen dem Franzosen Corentin Moutet und Fabio Fognini aus Italien.
Ja, Fognini habe ich einige Male gespielt, ich glaube meistens auf Sand. Ich meine, Fognini kennen wir alle. Moutet ist auch ein bisschen Showman, das wird interessant werden. Ich habe noch ein paar Tage Zeit. Ich möchte mich selber ein bisschen vorbereiten. Ich möchte mich selber natürlich für Rasen so best wie möglich vorbereiten jetzt in den kurzen Tagen. Und dann werden wir sehen.
Vorbereiten auf das Turnier in Stuttgart, aber auch schon auf das zweite Grand-Slam-Turnier, die Wimbledon Championships, die Ende Juni in London beginnen.
Wimbledon dann also die nächste Gelegenheit für Alexander Zverev, endlich einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen, wobei Rasen im Lauf seiner Karriere nicht sein stärkster Belag war. Einen starken Auftaktsieg konnte heute in Stuttgart der zuletzt in der Ergebniskrise steckende Jan-Lennard Struff feiern. Er besiegte den Italiener Arnaldi glatt in 2 Sätzen und steht damit im Achtelfinale von Stuttgart. Ansonsten ist das heute am Feiertag ein sehr ruhiger Sporttag, aber der VfL Wolfsburg hat einen Wechsel bekannt gegeben. Die Fußballnationalspielerin Sophia Kleinherne wechselt vom Ligakonkurrenten Frankfurt nach Wolfsburg und erhält dort einen Vertrag bis 2028.
So viel vom Sport und das waren sie, die Themen des Tages auf NDR Info heute mit Ulrike Heckmann. Die Sendung gibt es auch als Podcast, unter anderem in der ARD Audiothek.